Folge 5. Wissen, Verantwortung und Schuld. Die Geschichte der Erlanger Täter, Teil 2. Ein Text von Christoph Fürst.
Seit 1971 verleiht die Vereinigung der Bayerischen Chirurgen jährlich den Otto-Götze-Preis an herausragende Nachwuchschirurginnen und Chirurgen. Otto Götze, der Namensgeber des Preises, war zweifellos ein hervorragender Arzt und zugleich Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Er war außerdem von 1929 bis 1955 Ordinarius für Chirurgie in Erlangen, in den 1930er Jahren Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Erlangen und wurde 1951 zum Universitätsrektor ernannt. Otto Götze war allerdings auch überzeugter Nationalsozialist. Er bezeichnete sich selbst als kleiner Hitler und war nachweislich während der nationalsozialistischen Herrschaft an Zwangssterilisationen von Männern beteiligt. Trotz seiner NS-Vergangenheit wird Otto Götze bis heute, wie der Preis zeigt, in einem guten Licht gesehen. Auf der Internetseite der Bayerischen Chirurgenvereinigung findet sich kein Wort zu Götzes Hinwendung zum Nationalsozialismus, geschweige denn zu seiner Beteiligung an den Zwangssterilisationen in Erlangen. Er steht dabei paradigmatisch für viele Mediziner, die im nationalsozialistischen Deutschland Zwangssterilisationen durchführten. Die meisten von ihnen, wie auch Götze, mussten sich nie für ihre Taten verantworten und konnten nach dem Ende des Krieges ihr Leben mehr oder minder ungestört weiterführen. An die letzte Folge anknüpfend setzen wir uns nun mit den Erlanger Ärzten auseinander, die unter anderem für Zwangsabtreibungen und Zwangssterilisationen in Erlangen verantwortlich waren.
Den Zwangssterilisationen vorausgegangen war das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das am 14. Juli 1933 erlassen wurde. Ziel des Gesetzes war es, die Weitergabe vermeintlich kranken Erbgutes von sogenannten Minderwertigen und Erbkranken zu verhindern. Denn von staatlicher Seite wurde das Ziel einer erbgesunden Bevölkerung propagiert. Zahlreiche Krankheiten wurden infolgedessen als Erbkrankheiten eingestuft, so zum Beispiel angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, manisch-depressives Irresein, erbliche Fallsucht, erblicher Veitstanz, erbliche Taubheit, schwere körperliche Missbildung, ferner auch schwerer Alkoholismus. Dabei war schon damals fraglich, ob die aufgelisteten Krankheiten tatsächlich vererbbar waren. Für die meisten dieser Krankheiten stand fest, dass sie nicht erblich waren. Insgesamt wurden auf dieser Grundlage zwischen 1934 und 1945 mindestens 360.000 Menschen zwangssterilisiert. An der Erlanger Universitätsfrauenklinik über 500 Frauen. Wie viele Männer in Erlangen zwangssterilisiert wurden, ist bislang nicht bekannt. Man weiß aber, dass diese Zwangssterilisationen an Männern an der Chirurgischen Universitätsklinik unter der Leitung von Otto Götze durchgeführt wurden. Trotz dieser immensen Zahl an Eingriffen und der schweren Traumatisierung der Betroffenen wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses offiziell erst am 31. Dezember 1974 außer Kraft gesetzt. Nach 20 Jahren, im Jahr 1988, stufte man die Zwangssterilisationen lediglich als nationalsozialistisches Unrecht ein, nicht aber als typisches nationalsozialistisches Unrecht. Wiederum, 10 Jahre später, wurden die Beschlüsse der Erbgesundheitsgerichte, auf denen die Zwangssterilisationen beruhten, aufgehoben. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses selbst wurde erst 2007 vom Bundestag geächtet. Zur Frage, warum das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses viele Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges lang nicht als typisch nationalsozialistisches Unrecht galt, erklärt Frau Dr. Susanne Ude-Köller, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.
Und die Eugenik und eugenische Überlegung im Sinne der Geburtenkontrolle oder eugenische Gedanken zur Bevölkerungspolitik, die gab es vorher, die gab es ja in Weimar schon lange, die gab es international. Das heißt, dieser Gedanke, dass man Sterilisationen dann zwar aber auf freiwilliger Basis, aber an sich doch durchaus als eine Möglichkeit der Bevölkerungspolitik oder des Verhindern von Nachwuchses, den man dann nicht mehr für so wünschenswert hielt. Das ist ja eine Denke, die sich einfach durchzieht. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man sich im Nachhinein so sehr, sehr schwer damit getan hat, dieses Gesetz als Unrechtsgesetz anzuerkennen. Es galt ja ganz lange als ein Gesetz der bevölkerungspolitischen Maßnahmen und nicht als ein Unrechtsgesetz des NS-Terrorstaates.
Unterstützung fand diese NS-Politik auch bei Teilen der Erlanger Ärzteschaft. Bereits im Jahr 1933 bekundete Otto Götze in seiner Rolle als Dekan der Medizinischen Fakultät an der FAU den nationalsozialistischen Machthabern offen seine Loyalität. Zusammen mit der Erlanger Dozentenschaft gab er eine Erklärung an das Kultusministerium ab, in der sich die Universität in den Dienst des NS-Regimes stellte. Nach Kriegsende waren im laufenden Klinikbetrieb keine umfassenden Entlassungen des belasteten Personals möglich. Nur vereinzelt wurden Personen, denen eine besonders frühzeitige und enge Verbindung zum Nationalsozialismus bescheinigt wurde, entlassen, wie unter anderem der Historiker Andreas Thum herausgefunden hat. Es mag daher erstaunen, dass Götze in seinem Entnazifizierungsverfahren lediglich als Mitläufer eingestuft wurde. Ab 1948 durfte er seine Arbeit am Lehrstuhl für Chirurgie unbeschadet fortführen und stieg 1951 sogar zum Rektor der Friedrich-Alexander-Universität auf. Wie bei vielen anderen früheren Nationalsozialisten legte man ihm eine vermeintlich unpolitische Haltung und berufliche Zwänge zu seinen Gunsten aus.
Ein weiterer Erlanger Mediziner, der an Zwangssterilisationen beteiligt war, ist der Gynäkologe Hermann Winz. Als der Ordinarius für Geburtshilfe und Frauenheilkunde Hermann Winz 1938 seine Amtszeit als Rektor der Universität Erlangen antrat, zog mit ihm auch ein gemäßigterer, weitgehend ideologiefreier Ton an der Spitze der Universität ein. Der neue Rektor gehörte weder dem Lager der Opportunisten an, die wie Götze in die NSDAP eilten, in der Hoffnung dadurch einen Karriereschub zu bekommen, noch kann man ihn den alten Kämpfern zuordnen, die sich bereits besonders früh zum Nationalsozialismus bekannten. Winz war bereits zum Zeitpunkt seines Amtsantritts ausgesprochen erfolgreich in seinem Fachgebiet. Schon im Alter von 34 Jahren 1921 wurde er jüngster Lehrstuhlinhaber seines Fachs und machte in den Folgejahren die Erlanger Frauenklinik zu einem internationalen radiologischen Forschungs- und Behandlungszentrum. Winz trat am 1. August 1935 in die NSDAP und ein Jahr später in den neu gegründeten NS-Dozentenbund ein. In seinem Spruchkammerverfahren gab er zu seiner Entlastung an, mit seinem Parteieintritt habe er gegen die schändlichen Maßnahmen der Partei wirken wollen. Trotz dieser angeblichen Haltung gegen die Partei und deren schändliche Maßnahmen pflegte Winz hervorragende Kontakte zum damaligen Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes Der Stürmer und Gauleiter Mittelfrankens Julius Streicher sowie zu dessen Stellvertreter und Nachfolger Karl Holz und zum Stellvertreter Adolf Hitlers Rudolf Hess. Sie und ihre Angehörigen ließen sich von Winz behandeln, wenn sie einen Arzt brauchten. Zudem befürwortete er das bereits erwähnte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Winz und sein Oberarzt Rudolf Dyroff waren darum bemüht, das Gesetz möglichst konsequent und genau umzusetzen. Neben den mindestens 500 Frauen, die in Erlangen insgesamt zwangssterilisiert wurden, kam es zwischen Juni 1943 und Mai 1945 zu mindestens 136 Zwangsabtreibungen an NS-Zwangsarbeiterinnen unter der Direktive Winz. Einige der Patientinnen starben infolge dieser Eingriffe. Anders als die Zwangssterilisation waren die Zwangsabtreibungen rechtlich nicht legitimiert. Es gab einzig eine Anordnung des Reichsgesundheitsführers Leonardo Conti aus dem Jahr 1943, die offiziell auf Wunsch der Frau einen Schwangerschaftsabbruch erlaubte. Eine solche Entscheidung konnten die Zwangsarbeiterinnen angesichts ihrer unterdrückerischen und ausbeuterischen Lebensumstände aber in Wahrheit kaum aus freien Stücken treffen. Dr. Susanne Ude Köller erläutert die Verteidigungsstrategie von Hermann Winz im Spruchkammerverfahren von 1947 so.
Auch da wieder eine ganz typische Entschuldigungsstrategie, die sich wirklich durchzieht. Man hat nur mitgemacht, um Schlimmeres zu verhüten. Also Winz sagt zum Beispiel, er habe die Zwangsabtreibung an den russischen Ostarbeiterinnen, wie sie damals hießen, durchgeführt, weil er dann dadurch wenigstens garantieren konnte, dass es in Häkchen vernünftig gemacht wird und nicht in irgendwelchen Baracken zum Beispiel, wo durchaus auch Abtreibungen vorgenommen worden sind. Also auch hier wieder diese ganz typische Strategie. Ich war eigentlich dagegen, dass das Zwangsabtreibungen waren und dass diese vermeintlich Einwilligung, dass die nicht gegeben waren, jedenfalls in den meisten aller Fällen, war, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit auch Winz klar. Also, dass es sich wirklich um Zwangsabtreibung handelt.
Winz wurde zusammen mit Albert Fieten als einer der ersten Ärzte im April 1945 von der amerikanischen Militärregierung festgenommen und anschließend circa 2 Monate interniert. Im November desselben Jahres wurde er aufgrund seiner Verstrickungen in die Zwangsabtreibungen vom Dienst enthoben und verstarb schließlich am 11. Juni 1947 noch vor dem Ende seines Spruchkammerverfahrens. Die Resonanz, die Vinns Tod in wissenschaftlichen Zeitschriften auslöste, war in Anbetracht seiner Prominenz und Leistungen für die Radiologie erstaunlich gering. Insgesamt finden sich nur 3 Nachrufe, 2 davon von seinen ehemaligen Schülern.
Mit Vinns Internierung waren sowohl der Lehrstuhl für Gynäkologie als auch der Direktionsposten der Frauenklinik vakant geworden. Unmittelbar nachdem Vinns verhaftet worden war, übernahm zunächst sein ehemaliger Oberarzt Rudolf Dürhoff beide Positionen, bis dieser am 19. November 1945 ebenfalls von seinem Amt enthoben wurde. Dürhoff musste sich 1946 einem Spruchkammerverfahren stellen, in dem er allerdings lediglich als Mitläufer eingestuft wurde. Im gleichen Jahr berief die amerikanische Entnazifizierungsbehörde eine Kommission ein. Diese sollte die mindestens 136 durchgeführten Abtreibungen an osteuropäischen Zwangsarbeiterinnen und die Beteiligung der Ärzte daran untersuchen. Die Kommission, der auch Werner Leibbrand angehörte, kam zu dem Schluss, dass Vinz, Dürhoff und weitere beteiligte Ärzte für die Ausbildung der akademischen Jugend untragbar geworden waren, auch wenn diese jegliche Schuld von sich wiesen. Während Vinz den Abtreibungen, wie bereits erwähnt, nach eigener Aussage eine humane Lösung geben wollte, gab Dürhoff an, er habe die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen nicht selbst beurteilen können. Der Universitätsrektor Eduard Brenner war mit dem Ergebnis der Kommission unzufrieden. Da er in den bevorstehenden Entlassungen der Ärzte einen immensen Schaden für die Universität sah, drängte er das zuständige Ministerium dazu, bis zu einer juristischen Prüfung der Vorgänge abzuwarten. Das Landgericht Nürnberg-Fürth sprach die Mediziner im Dezember 1948 frei, da sie auf eine gesetzmäßig in Ordnung gehende Anweisung vertraut hätten und ihnen das Bewusstsein einer rechtswidrigen Handlung gefehlt habe. Kurz darauf schrieb der Schwager Dürhoffs, der damalige Bundesfinanzminister Fritz Schäffer, einen Brief an seinen Parteifreund Alois Hundhammer, den damaligen Kultusminister. In diesem Brief bat Schäffer den Kultusminister um Unterstützung für die Fortsetzung von Dürhoffs Universitätslaufbahn. Hundhammer ging auf diesen, wie der Stern damals titelte, Kuhhandel ein und verschaffte Dürhoff 1950 seine gewünschte Position als Lehrstuhlinhaber für Frauenheilkunde an der Erlanger Universität. Die Wiederbesetzung des Lehrstuhls mit Dürhoff löste scharfe Kritik seitens der Universität und der damaligen Opposition im Landtag aus. Dürhoff war aufgrund seiner Beteiligung an den Zwangssterilisationen und den Schwangerschaftsabbrüchen an Zwangsarbeiterinnen schon damals höchst umstritten. Hundhammer zeigte sich von dieser Kritik unbeeindruckt und beharrte auf seiner Entscheidung, entgegen allen Widerstands. Dürhoff war es durch die richtigen Kontakte gelungen, trotz seiner schon damals bekannten Teilnahme an NS-Verbrechen, innerhalb von gerade einmal 5 Jahren nach Ende des Krieges an die Universität zurückzukommen. Dr. Susanne Ude-Köller zur Frage, wie dieser rasante Aufstieg Dürhoffs möglich war.
Also ich glaube, das hat einmal was damit zu tun, er war absolut nicht bereit, seine Karriere hier aufzugeben. Es hatte sich insofern etwas geändert an der Universität selber auch schon wieder, dass man hier auch aufgrund eines Wechsels in der Universitäts- und Fakultätsleitung eher bereit war, Leute mit einer belasteten Vergangenheit wieder durchaus wohlwollender gegenüber zu treffen. Also das hat auch was mit dem Gesamtklima hier zu tun. Das war in den ersten frühen Nachkriegsjahren durchaus etwas schärfer gegen belastete Kollegen. Das hat sich dann sehr schnell wieder gewandelt. Und dass Dürhoff einfach durch Verwandtschaftskontakte die richtigen Drähte bedient hat. Also das war, glaube ich, kann man aus heutiger Sicht ganz klar sagen, eine Einstellung auf politischem Wunsch von oben, wobei die Universität ja selber sogar jemand anders vorgeschlagen hat.
Ein Mediziner, der im Verlauf seiner in Erlangen begonnenen Karriere bis zum T4-Gutachter aufstieg, ist der Psychiater Berthold Kien.
Männer der besten Lebensalter haben vaterländischer Ziele wegen ihr Leben dahingegeben. Es waren nicht die schlechtesten, die es traf. Und wenn auch manch Wertvolles erhalten wurde, ein anderer Teil unseres Volkes lebt sicher neben diesem Wertvollen weiter. Rentensüchtige, Etappenhelden, Unabkömmliche, Schieber. Wohl haben die Hungerzeiten von 4 Kriegsjahren in den Irrenanstalten gehörig aufgeräumt, aber wir haben doch eine Menge geistiger Invaliden durch den Krieg gebracht und die Todesernte war hier bei weitem nicht gewaltig wie draußen, im Felde, unter den Gesunden, die berufen gewesen wären, Deutschland zu erhalten und einer besseren Zukunft entgegenzuführen.
Das beklagte der Psychiater Berthold Kien 1932 vor der Erlanger Universitätsvortragsgesellschaft. Sein Vortrag trug den Titel »Die Ausschaltung der Minderwertigen aus der Gesellschaft«. Er forderte im gleichen Vortrag außerdem eine qualitative Höherzüchtung des Volkskörpers und befürwortete entschieden die Tötung der von ihm als lebensunwert betrachteten Psychiatrie-Patientinnen und Patienten, um dieses Ziel zu erreichen. Berthold Franz Ludwig Kien wurde am 10. März des Jahres 1895 im unterfränkischen Schöllkrippen als Sohn des praktischen Arztes Dr. Med. Heinrich Kien und seiner Frau Amalie Kien geboren. Er bestand sein ärztliches Staatsexamen 1921 und promovierte noch im gleichen Jahr in Würzburg. Nach einigen Zwischenstationen arbeitete Kien ab dem 1. Juli 1923 als Assistenzarzt an der Psychiatrischen und Nervenklinik der Universität in Erlangen. Kien wurde 1930 zum Oberarzt und weitere 4 Jahre später zum außerordentlichen Professor ernannt. Zu diesem Zeitpunkt war der Psychiater bereits aktives Mitglied der SA und NSDAP-Blockleiter. 2 Jahre später, am 6. November 1936, verließ Kien Erlangen vorerst und trat eine Stelle als kommissarischer Leiter der Landesheilanstalt Stadtroder in Thüringen an. Dort wurden möglicherweise schon ab 1935 Maßnahmen zur Selektion und gezielten Vernachlässigung vermeintlich unheilbar psychisch kranker Patientinnen und Patienten getestet, wie Forschungen zur Geschichte des NS-Patientenmords in Thüringen nahelegen. 1938 verließ Kien die Landesheilanstalt Stadtroder und trat die Stelle des Leiters der Psychiatrischen Universitätsklinik Jena an. Im selben Jahr wurde er zum Beisitzer am Erbgesundheitsobergericht Jena ernannt. Hier urteilte er auf Grundlage des bereits genannten Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses über die Zwangssterilisationen von Patientinnen und Patienten. Darüber hinaus trat er die Nachfolge des Psychiaters Hans Berger am Lehrstuhl für Psychiatrie und Neurologie der Universität Jena als ordentlicher Professor an, eine Position, in der er bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges bleiben sollte. Neben seinen Tätigkeiten an der Universität, der psychiatrischen Klinik und dem Erbgesundheitsobergericht beteiligte sich Kien außerdem ab Juni 1940 an dem als Aktion T4 bekannten Mordprogramm, von dem Sie bereits in der vorherigen Episode in Bezug auf Wilhelm Einsle gehört haben. Berthold Kien gehörte zu den 40 sogenannten T4-Gutachtern, welche mit Plus- und Minuszeichen über das Schicksal der Patientinnen und Patienten aus den Heil- und Pflegeanstalten entschieden. Ein Pluszeichen, das die Gutachter mit Rotstift auf dem ausgefüllten Meldebogen des Patienten oder der Patientin eintrugen, genügte für die Überführung in eine der sogenannten Tötungsanstalten. Insgesamt starben in den 2 Jahren 1940 und 1941 etwa 70.000 Patientinnen und Patienten im Rahmen des als Aktion T4 bezeichneten Mordprogramms. Kien war aber nicht nur in das als Aktion T4 bezeichnete Mordprogramm involviert, das 1941 abgebrochen wurde, sondern wahrscheinlich auch in die sogenannte Kindereuthanasie, in deren Rahmen zwischen 1939 und 1945 mindestens 5.000 Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung getötet wurden. Weitere Informationen über das als Aktion T4 bezeichnete Mordprogramm finden Sie im Audiowalk Patientenmord hinter Sandsteinmauern, auf dem dieser Podcast aufbaut. Den Link zum Audiowalk finden Sie auf der Webseite des Podcasts. Nach dem Ende des Krieges flüchtete Kien im Herbst 1945 aus Jena und kehrte nach Erlangen zurück. Er hoffte auch, an die Universität zurückkehren zu können, was ihm allerdings vorerst nicht gelang. 1947 musste Kien sich in Erlangen einem Spruchkammerverfahren stellen, in dem ihm mehrere Umstände zugute kamen. So waren zum Beispiel die zum Teil anonym erhobenen Vorwürfe, er solle 30.000 Menschen auf dem Gewissen haben und Menschen mit Affen habe kreuzen wollen, dermaßen überzogen, dass es für Kiens Anwalt ein leichtes war, die Hinweisgeber als vermeintlich rachsüchtige Schwindler zu disqualifizieren. Zu dieser Einschätzung kommt Andreas Thum, der sich intensiv mit der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte der Universität Erlangen auseinandergesetzt hat. Kien gab in seinem Entnazifizierungsverfahren außerdem an, er sei von dem damaligen Rektor der Universität, Johannes Reinmöller, gezwungen worden, in die SA einzutreten und dass er nicht aus Jena in die Westzone geflohen sei, sondern dies lediglich familiäre Gründe gehabt habe. Bei den Nachforschungen, die im Zuge des Verfahrens in Jena durchgeführt wurden, hatte Kien das Glück, dass ihn seine ebenfalls belasteten ehemaligen Kollegen deckten. Hinzu kam ein Dokument des Dekans der Medizinischen Fakultät Erlangen an den damaligen Erlanger Rektor, das dieser bei der Spruchkammer einreichte. In diesem Schreiben wird neben Keynes Arbeitsmoral und seiner freundlichen und aufopfernden Art gegenüber den Patientinnen und Patienten auch darauf hingewiesen, dass er sich in akademischen Kreisen unpolitisch verhalten habe. In seinem Spruchkammerverfahren zeigte Keen keinerlei Reue, so schrieb er am 29. Juli 1947 an die Spruchkammer:
Dass ich mich nun im dritten Jahre in der kümmerlichsten Weise mit einem Kinde durchschlage und wenn mir für den Rest eines Lebens die Möglichkeit zu wissenschaftlicher und beruflicher Arbeit genommen wird, so ist dieses, glaube ich, nicht meine Schuld, sondern das Werk von Denunzianten, diesbezüglich derer ich wünschen möge, dass man ihnen weniger Gehör schenken möge als in Zeiten des Dritten Reiches.
Keens Argumentation zeigte Wirkung und er wurde am 29. Mai 1948 in die Gruppe der Mitläufer eingestuft. In etwa zur gleichen Zeit kaufte er sich ein Ferienhaus in Drosendorf-Spessart, in das er gerne Mitglieder der Erlanger High Society einlud. Keen dementierte auch nach seinem Verfahren jegliche Teilnahme an NS-Medizinverbrechen und zog diese teilweise sogar ins Lächerliche. Das zeigt sich zum Beispiel an einer Auseinandersetzung mit zwei Kollegen. Der Psychiater Carsten Jaspers, ein entschiedener Gegner des NS-Patientenmords und ehemaliger Kollege Keens, hatte 1941 verzweifelt versucht, Keen als Verbündeten gegen den praktizierten Massenmord an Patientinnen und Patienten zu gewinnen, allerdings letztlich vergeblich. Im Jahr 1948 entdeckte Jaspers in einem Lehrbuch für Psychotherapie eine Widmung an Keen und er erinnerte sich daran, wie dieser während der NS-Zeit über den Wert seiner Patientinnen und Patienten geurteilt hatte und schließlich mit ihnen verfahren war. Jaspers verurteilte die Widmung und bezeichnete sie als Fehler. Der Autor des Lehrbuchs leitete ihm daraufhin eine persönliche Stellungnahme von Keen weiter. In dieser Stellungnahme machte sich Keen über die Aussagen seines ehemaligen Kollegen Jaspers lustig, bezeichnete sie als das blödeste Zeug. Er zog die Vorwürfe außerdem noch ins Lächerliche, indem er übertreibend hinzufügte:
Falls es Herr Jaspers noch nicht wissen sollte, wollte ich hiermit zur Kenntnis geben, dass ich im KZ Buchenwald Kreuzungen zwischen Jüdinnen und Affen vorgenommen habe.
1951, nur 6 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde der in Erlangen äußerst beliebte Psychiater zum Honorarprofessor der Universität Erlangen berufen und konnte somit ohne größere Proteste an die Universität zurückkehren. Trotz der Vorwürfe gegen ihn hielt sich Keen keinesfalls bedeckt, sondern suchte regelrecht die Öffentlichkeit. Zum einen hatte er als ein der modernen Psychotherapie zugewandter Psychiater 1951 eine Privatklinik in der Erlanger Glücksstraße eröffnet, die hoch frequentiert war. Zum anderen hielt er regelmäßig Vorträge an der Volkshochschule, die so populär waren, dass sie in der Lokalpresse ausgiebig rezipiert wurden. Auch künstlerisch trat er in der Öffentlichkeit auf. Keen beschäftigte sich schon länger mit Fotografie und eröffnete als erster Vorsitzender des Erlanger Kunstvereins 1957 eine Ausstellung für Fotografie in der Erlanger Orangerie. 1961, also 16 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, rückte der Vordenker der NS-Krankenmorde, wie er in der Forschung genannt wird, erneut in das Blickfeld der deutschen Behörden. Am 3. Mai 1961 schrieb eine ehemalige Assistenzärztin Keens einen Leserbrief an den Spiegel zu dem kurz vorher veröffentlichten Artikel »Die Kreuzelschreiber«. Der Artikel hatte Keen als einen der für die Patientenmorde verantwortlichen Täter benannt. In ihrem Leserbrief belastete die ehemalige Assistenzärztin Keen zusätzlich. Der Blick der Öffentlichkeit setzte den Rektor gehörig unter Druck. Er sah das Ansehen der Universität in Gefahr und setzte schließlich ein Dienststrafverfahren gegen Keen in Gang. Keen machte in diesem Verfahren diverse Aussagen, um sich selbst zu schützen. So gab er zum Beispiel an, den T4-Gutachter Friedrich Mennecke nicht gekannt zu haben. Dies kann aus heutiger Sicht widerlegt werden, da Mennecke mehrfach über seinen Kontakt mit Keen 1941 schrieb. Keen gab in dem Verfahren unter Vorbehalt zu, dass er an einer Kommission beteiligt gewesen sei, deren Aufgabe es war, sogenannte Geisteskranke auszusondern, die im Anschluss getötet wurden. Er habe mit seiner Teilnahme verhindern wollen, dass radikalere Ärzte hinzugezogen worden wären. Auch wenn die Staatsanwaltschaft nicht allen Unschuldsbekundungen Keens zustimmte, verkannte sie doch dessen zentrale Rolle in der Vorbereitung und Durchführung der Patientenmorde. Das Verfahren wurde im Januar 1963 aufgrund mangelnder Beweise eingestellt. Die zahlreichen Zeugenaussagen, die die Beamten zuvor erhalten hatten, wurden in dem Verfahren offenbar nicht ausreichend beachtet. Keen verstarb ein Jahr nach dem Prozess, ohne sich jemals für seine Taten verantwortet zu haben. Das Erlanger Tagblatt schrieb einen fulminanten Nachruf über den guten Arzt Keen und dessen Wirken in der Stadt. Über die NS-Patientenmorde findet sich in dem Artikel kein einziges Wort.
Die in Folge 4 und 5 vorgestellten Mediziner Einzle, Fieten, Götze, Keen, Winz und Dyroff waren keineswegs Einzelfälle. Sie stehen stellvertretend für eine Vielzahl von Medizinern, die in unterschiedlichem Umfang an den begangenen Verbrechen Mitschuld trugen. Das Leid, das die Mediziner verursacht haben, blieb im Verhältnis zum Leid anderer Opfergruppen lange Zeit unbeachtet. Nur wenige mussten sich für ihre Taten verantworten und viele von ihnen konnten wieder in ihre Position zurückkehren und weiterhin ungehindert Karriere machen. Auf der anderen Seite stehen die Opfer, die jahrzehntelang um Anerkennung und Entschädigung kämpfen mussten und trotz großen Leides oft nie Gerechtigkeit erfahren haben. Mehr zur Geschichte der Opfer und deren Kampf um Rehabilitierung und Entschädigung erfahren Sie in der nächsten Folge.